Es existieren viele Religionen und diverse Formen des Gebets. Daher scheint es erst einmal nachvollziehbar, wenn nichtgläubige Personen meinen, alle Religionen seien ja eh mehr oder weniger dasselbe und Religion sei eine reine Privat- oder Geschmackssache, denn schließlich müsse ja jeder nach seiner eigenen Fasson glücklich werden. Aus München grüßt Sie zum heutigen Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol Leon Bichler zum Vortrag »Die Theologie des Gebetes« von dem Gebetshausleiter, Publizisten und Theologen Dr. Johannes Hartl aus Augsburg. In diesem Vortrag erläutert Dr. Hartl die Zusammenhänge, die er zwischen der konkreten Ausprägung einer Kultur und ihren Gottesbildern und Gebets- sowie Opfergewohnheiten sieht. Aus Zeitgründen darf ich Ihnen den Beginn seines Vortrages kurz zusammenfassen. Als erstes behauptet Dr. Hartl, dass einer der entscheidenden Punkte zum Verständnis der Kultur von anderen Völkern sei, herauszubekommen, welche Götter oder Leitbilder, man könnte auch sagen Götzen, diese Völker hätten oder auf welche Weise sie deren jeweilige Götter anbeten würden. Ein Beispiel seien der außerordentliche Eifer der Japaner in einem für sie aussichtslosen Krieg im Pazifik gegen die Amerikaner. Dieser Eifer beruhte laut Dr. Hartl auf dem Kult um den japanischen Kaiser, der gleichsam vergöttert wurde und dem man als Japaner auch auf diese Weise Opfer darbrachte. Auch die Religion und die darin enthaltenen Menschenopfer der Azteken seien ein Schlüssel, um deren Kultur zu verstehen. Weiter behauptet Dr. Hartl, um einen Menschen zu verstehen, müsse man wissen, ob dieser anbetet, sowie wen und wie dieser anbetet. Aber im Westen sei die Frage nach der Gebetspraxis eines anderen absolut unüblich. Hingegen Wissen und Bildung stehe sehr hoch im Kurs im Abendland, aber auch die Sehnsucht nach Liebe, Sex und Romantik. Auch Komfort und Luxus seien im Westen häufig die Götter, welche oftmals zur scheinbaren Erhöhung und Zentrierung des Menschen dienen und ihn letztlich selbst zum Gott erheben würden. Dr. Hartl zeigt ferner auf, dass die Weise, wie man betet, sichtbar mache, wie man glaubt. Lex orandi, lex credendi. Besonders deutlich zeige sich der Fokus auf das Individuum, auch in heiligen Messen und Gottesdiensten, in denen Menschen meist hohe Ansprüche an die Gestaltung, das heißt vor allem an die Dauer und den Inhalt der Predigt, an den Stil der Musik und an vieles mehr stellen würden. Wenn dann jemand darauf hinweise, dass die Musik in der Kirche ja nicht primär für die Menschen gespielt werde, herrsche plötzlich Verwunderung. Dr. Hartl zitiert abschließend Viktor Frankl, der bereits darauf hingewiesen habe, dass Glück jedoch nicht aus dem Kreisen um sich selbst, sondern aus Selbsthingabe entstehe. So seien nach Dr. Hartl auch Menschen, die all das, was sie erreichen wollten, auch tatsächlich erreichten, nicht zwingend glücklich danach, sondern können auch an Sinn fragen und zur Frage danach gelangen, wer sie eigentlich sind und was sie ausmacht, zum Beispiel im Gegensatz zu einem Tier, und ob es einen Gott gibt. Letztlich greift Dr. Hartl das jüdische Gottesbild auf, das seiner Ansicht nach besagt, dass alles nur existieren würde, weil Gott es wollte. Kein Mensch, kein Atom, nichts existiere aus sich selbst heraus. Die Offenbarung von Gott an das jüdische Volk sei insofern radikal anders als die Gottesbilder anderer Religionen. Jetzt fährt Dr. Hartl fort mit seinem Vortrag zur Theologie des Gebetes und wird anschließend aufzeigen, welche Sicht die Bibel auf die Welt, auf das Universum und auf Gott nahelegt. Radio Horeb wünscht dabei gute Unterhaltung und geistlichen Gewinn.
Das biblische Bild von der Realität, das wahre Bild von der Realität ist dieses. Und es ist der erste von 6 Punkten heute Abend. Und der heißt, Gott ist das Zentrum von allem. Und alles, was es gibt, hat Relevanz und Bedeutung nur in dem Maße, in dem es mit dem Willen Gottes übereinstimmt. Deswegen sagt er macht die Pläne der Völker zunichte, Weil der Einzige, der Sein in sich hat, ist Gott. Und nur wenn er will, dass etwas ist, ist es. Und nur dann ist Realität. Das heißt, wenn ein Mensch sich gegen Gottes Willen stellt, wenn er sagt, ich bin nicht interessiert daran, macht er sich selbst bedeutungslos. Es ist komplett ohne Relevanz, weil es gar keine Substanz hat. Das Einzige, was Sein in sich hat und schenken kann, ist Gott. Und er ist das Zentrum von allem. Jetzt, wenn man dieses Bild sich anschaut, dann erkennt man relativ klar, welche unfassbare Sache die Sünde ist. Gott ist das Zentrum von allem. Er ist der Mittelpunkt von allem. Alles ist nur durch seinen Willen erschaffen und nur auf seinen Willen hin erschaffen. Jetzt, was passiert, wenn ein Geschöpf, wenn ein Mensch dieses Zentrum aus dem Blick verliert? Stell dir einen Planeten vor, der aufhört, um die Sonne zu kreisen und er fängt an, um sich selbst zu kreisen. Das ist das, was die Bibel Sünde nennt. Ich möchte es mit euch anschauen. Ich habe vorher den Vergleich gebracht von einem Auto. Ja, das ist wie wenn ein Auto sagt, ach jo, ich weigere mich anzuerkennen, dass ich zum Fahren gemacht bin. Ja, du kannst mit einem Auto auch alles mögliche andere machen. Du kannst Blumentöpfe reinstellen oder du kannst ein Lagerfeuer drin machen, aber es ergibt keinen Sinn. Es ergibt keinen Sinn. Am Schluss ergibt eigentlich alles keinen Sinn mehr und es funktioniert auch nicht. Oder noch extremer, stell dir einen Fisch vor, der sagt, nee, an Wasser glaube ich nicht. Du sagst, aber wie du gemacht bist, das deutet darauf hin, dass du so gemacht bist. Sagt er, nee, ich Wasser, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, will ich mir nicht vorstellen. Dieser Fisch kann nicht überleben und wir können geistig und menschlich nicht überleben, wenn wir dieses Zentrum aus dem Blick verlieren. Ihr lieben, Sünde ist nicht in erster Linie, Gott hat so einen Gesetzkatalog und der hat einfach Probleme damit, wenn wir Spaß haben und deswegen verbietet er uns Sachen. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Sünde ist, wenn das Geschöpf so tut, als wäre es nicht Geschöpf. Weißt du, wenn ich dir heute erzählen würde, du weißt was, ich stamme von niemandem ab. Ich stamme von niemandem ab. Sagst du, warte mal, du musst doch Vater, Mutter haben. Sag ich, nee, diese Annahme brauche ich nicht. Ich kann biologisch erklären, wie ich entstanden bin, nämlich aus der ersten Zelle habe ich mich spontan emporentwickelt. Dann sagst du, ja, aber das muss sich doch jemand gezeugt haben. Sag ich, du, darüber habe ich keine, kann ich biologisch nicht zurückverfolgen. Und das ist eine perfekte Erklärung, diese Zelle. Und aus der habe ich mich hoch evolutioniert. Und heute bin ich da. Ich brauche nicht diese Annahme von Vater und Mutter. Dann wirst du sagen, du bist einfach echt bescheuert, Johannes. Ihr Lieben, wenn ich bestreiten würde, Eltern zu haben, ist es bedeutend weniger bescheuert, als wenn Geschöpfe sagen würden, dass sie keinen Schöpfer haben. Oder so leben, als wenn sie keinen Schöpfer hätten. Der Paulus schreibt am Anfang von seinem Brief an die Römer eine Liste von schlimmen Dingen. Er sagt, was alles falsch läuft in Beziehungen und untereinander und Staat und Gesellschaft und Zeug. Und dann erklärt er, woran das liegt. Das ist für mich eine der Schlüsselstellen der ganzen Schrift. Denn wenn du auf der Straße rumgehen würdest und Leute fragst, woran liegt es denn, dass es so viel Böses in der Welt gibt, würden Leute vielleicht sagen, am Egoismus oder an der falschen Erziehung oder weiß ich nicht. Paulus sagt, hieran liegt es. Er fängt an, seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen, seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar, die Menschen sind gemeint. Dann sagt er, denn sie haben Gott erkannt, ihn aber nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Und dann geht's weiter, sie verfielen in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Sie behaupteten, weise zu sein und wurden zu Toren. Sie vertauschten die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes mit Bildern. Dieser Vorgang, den nennt man Sünde. Und diesen Vorgang nenne ich, und Sünde nenne ich, Dezentralisierung. Also das kennt man eher aus der Wirtschaft, dass man sagt, es gibt nicht nur ein Unternehmensding, Führungsding, sondern es gibt mehrere Standorte und es ist nicht ein Zentrum mehr. Aber dein Leben hat ein Zentrum, das Leben des Universums hat ein Zentrum, das ist Gott. Und nicht mehr um dieses Zentrum zu kreisen, das ist, was Sünde ist. Weißt du, das Problem ist nicht, dass Gott sagt, ja, ich find's also ganz blöd, wenn du mit der ins Bett gehst, deswegen darfst du nicht mit der ins Bett gehen, sagst du, oh, ist aber blöd und so. Das Problem ist, dass du in dem Bereich so lebst, als gäb's keiner über dir, der dir sagen darf, was du tun und lassen sollst. Verstehst du? Der Punkt ist, all dein Leben, jedes Molekül deines Körpers ist dir geschenkt. Ist dir geschenkt. Deswegen ist das Entscheidende, was will der von dir? So zu tun, oh ja, du hast mich vielleicht gemacht, aber ist mir egal, ich mache, was ich will. Das ist echt verstrahlt. Und das nenne ich Sünde. Sünde ist Dezentralisierung. Und was Paulus hier schreibt, ist, weil Menschen das taten, nämlich Gott nicht zu danken, Gott nicht anzubeten, deswegen verfielen sie in ihrem Denken der Nichtigkeit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Das bedeutet, seit die Welt, seit die Menschheit diese Entscheidung getroffen hat, wir beten Gott nicht an, wir verehren ihn nicht, wir gehorchen ihm nicht, ist auf dem Denken des Menschen ein kleiner, bescheuerter Nebel. Ja, das ist dieses kleine Grau, ist ganz schwer zu erkennen. Weil objektiv ist es sehr klein, aber uns verdeckt es die Sicht. Ja? Und dieser Nebel, der macht uns vor, dass irgendwie da hinten es nichts gäbe. Ja, und ich sage mir, alles, was es gibt, ist hier. Also, Entschuldigung, also ich glaube nicht an irgendwie so komische Sachen da oben. Ja, das Auto sagt, die Straße, was soll das? Ich nehme wahr, ich habe diese Reifen und dabei lasse ich es bestehen. Der Fisch sagt, ja, ich habe schon diese Flossen, aber an Wasser glaube ich nicht so richtig, da war ich noch nie. Schau mal, Gott ist das Zentrum von allem. Und was mit der Welt aber passiert ist, was mit uns allen passiert ist, ist, dass wir dieses Zentrum aus dem Blick verloren haben. Und das, ihr Lieben, sagt Paulus, ist der Grund dafür, dass unser Denken komisch wird, dass unsere Maßstäbe umkippen, dass alles komisch wird, dass Beziehungen komisch werden, dass die ganze Welt komisch wird. Ihr Lieben, was passiert dann, wenn irgendeiner hier anfängt zu sagen, warte mal, ich will doch Gott anbeten? Lass uns erst noch weiter schauen, wie groß das Problem ist. Ihr Lieben, das Problem ist, dass der Mensch nicht irgendein Teil der Schöpfung ist. Der Mensch ist nicht irgendein Teil der Schöpfung. Schau mal, die ganze Schöpfung verkündet Gottes Lob. Die Schöpfung hat damit kein Problem. Die Sonne hat damit kein Problem. Weißt du, dass die Sonne erschaffen ist zum Lobpreis Gottes und ihren Job richtig gut macht? Ja? Die Himmel auch, wir lesen es ganz bewegend im Psalm. Die Himmel rühmen die Herrlichkeit Gottes, vom Werk seiner Hände kündet das Firmament. Ein Tag sagt es dem anderen, eine Nacht tut es der anderen kund. Der Psalmist sagt, die ganze Schöpfung, die ganze Natur lobt Gott. Mit einer Ausnahme. Der Mensch. Und das Erschreckende ist aber, dass der Mensch die einzige Kreatur in dieser ganzen wunderbaren Schöpfung ist, die einzige Kreatur, die Verstand hat, die einzige Kreatur, die all das hier anschauen könnte und zu dem Schluss kommen müsste, diesen Gott muss ich anbeten. Der Schmetterling kann das nicht. Der Stein kann das nicht. Wir Menschen können es. Ihr Lieben, der Mensch ist, wenn du so willst, der Priester der Schöpfung. Schau mal, im Alten Testament gab's 12 Stämme, aber nur ein Stamm, nämlich der Stamm Levi, war von Gott ausgesondert, um die Beziehung zu Gott zu kümmern. Das war sein Job. Und wenn der seinen Job nicht gemacht hat, war das ganze Volk in großer Gefahr. Der Mensch ist das einzige Geschöpf überhaupt im Universum, das freien Willen hat, dass Gott erkennen kann und in der Entscheidung steht, bete ich ihn an oder nicht. Und er hätte eigentlich diese priesterliche Funktion, einzustimmen in das Lob von der ganzen Schöpfung, weil er das Haupt der Schöpfung ist. Frage, was passiert mit der ganzen Schöpfung, wenn dieser Priester seinen Job nicht tut, sondern sich weigert? Ja, was passiert mit einem Uhrwerk, wenn das wichtigste Zahnrädchen im Uhrwerk einfach sagt, ich gehe ab jetzt in eine andere Richtung? Auf einmal hörst du, das ganze Ding funktioniert nicht mehr. Und die ganze Schöpfung funktioniert nicht mehr. Denn die ganze Schöpfung rebelliert gegen uns und unsere Gottlosigkeit. Ist dir mal aufgefallen, dass alle Tiere den Menschen fürchten? Ist dir mal aufgefallen, dass die Natur den Menschen feindlich ist? Dass wenn du dich nicht impfst, du irgendwie Zeug bekommst und irgendwelche Erdbeben es gibt und irgendwelche Seuchen es gibt? Warte mal, hat Gott das alles geschickt? Hey, die Natur, die Erde, kämpft gegen uns. weil sie spürt, dass wir die Rebellen sind. Eigentlich über die Kirche, über den neuen Bund schon, schreibt Petrus. Es gilt aber ursprünglich für den ganzen Menschen. Dass es eigentlich unsere Berufung wäre und erst recht jetzt unsere Berufung ist. Er sagt, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, damit kann man auch sagen, ein Volk von Königen und Priestern, das sein besonderes Eigentum wurde. Jetzt kommt es wozu? Damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ihr Lieben, wenn das stimmt, wenn das eigentlich die Berufung des Menschen ist, dann ist es entsetzlich, dass wir nicht anbeten. Dann ist die Tatsache, dass wir nicht anbeten, ja, die ist genau das Zahnrad, das sagt, ich drehe mich in die andere Richtung. Und ich möchte das völlig klar sagen, die Krise der Menschheit ist eine Krise der Anbetung. Oder lass mich Punkt 3 und 4 kurz zusammenbringen. Schau mal, aus der Menschheit heraus hat Gott sich wiederum ein Volk erwählt. Das sind diese da, zu denen gehören wir. Okay? Wir haben den Job, stellvertretend priesterlich zu sein für die ganze Welt. Die Krise der ganzen Welt ist eine Krise von Anbetung und die Krise der Kirche ist eine Krise von Anbetung. Du kannst auch sagen, die Krise der ganzen Welt ist eine Krise der Kirche. Weil wenn die Kirche das ist, was sie sein sollte, ist sie die Lösung für die Probleme dieser Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Jesus sagt, ihr seid, nicht ich. Ihr seid das Licht der Welt. Wir sagen, Herr, wie groß ist die Dunkelheit? Er sagt, ich habe dafür euch eingesetzt. Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz seinen Geschmack verliert, ist schlecht. Ihr seid. Die Krise der Menschheit ist eine Krise der Anbetung. Und ich möchte den vierten Punkt sehr, sehr, sehr klar sagen. Es wird so viel geschrieben über das, was läuft falsch in der Kirche. Und du kannst alles einsetzen. Du kannst die Evangelische Allianz einsetzen. Du kannst die FEG einsetzen. Du kannst die katholische Kirche einsetzen. Du kannst die lutherische Kirche einsetzen, die orthodoxe, was du willst. Die Krise der Kirche ist eine Krise der Anbetung. Weißt du, es gibt so viele andere Gründe auch. Es gibt auch vieles, was in Leiterschaft, vieles, was in Strukturen, vieles falsch läuft. Aber im Letzten ist es wirklich das, lex orandi, lex credendi. So wie du betest, so glaubst du. Lass uns gleich mal anschauen, bevor ich es hinschreibe. Lass uns doch einfach mal anschauen. Ich habe vorher gesagt, wenn du ein Volk studieren möchtest, musst du anschauen, wie sie anbeten. Mal ehrlich gesagt, Kirche im Westen, wie beten wir denn an? Wie beten wir an? Ich würde sagen, erstmal überhaupt wenig. Ja, wir beten wenig an. Es spielt keine große Rolle. Und zwar auf unfassbare Weise spielt es keine große Rolle. Denn es ist einfach so, wenn ich zu irgendjemand hingehe und sage, wir haben hier junge Leute, die ganze Nacht durchbeten, klingt das für alle radikal. Wenn ich zu jemandem sage, wir haben junge Leute, die ganze Nacht durch Computer spielen, klingt das für jeden normal. Wenn ich sage, da ist jemand, der gibt für unser Bauprojekt 10.000 Euro, dann sagt jeder, das ist ein bisschen krass. Wenn ich sage, hat jemand 10.000 Euro ausgegeben für ein Auto, sagt jemand, das ist echt wenig. Dann sagt jemand, stell dir vor, jemand würde sagen, ich gehe 4 Wochen in die Berge, um nur Gott zu suchen und zu beten und zu fasten. Würde jemand sagen, krass, willst du Nikolaus von der Flühe sein? Bist du jetzt irgendwie, was ist los? Stell dir vor, jemand sagt, er geht 4 Wochen auf eine Mountainbiking-Tour in Himalaya. Wow, cool, wow, für den Sportler und so, hä? Das sind unsere Horizonte. Es gibt einmal ein Gerichtswort Gottes im Alten Testament, wo er sagt, Leute, ihr bringt mir lahme Opfer da. Also damals hast du Tiere geopfert und natürlich hast du nicht die schlechten, die blinden und lahmen Tiere geopfert, sondern du hast Gott schöne Opfer gebracht. Ihr Lieben, fast alles, was ich in der westlichen Welt sehe, ich sage das nicht mit einem harten Herzen, ich liebe die Kirche und ich bin selber genauso davon betroffen, aber fast alles, was ich in der westlichen Welt sehe an Anbetung, sind lahme Opfer. Zeug, das eh nicht viel wert ist, was nicht viel kostet und wo es auch schon egal ist. Und ich habe die Geschichte schon oft erzählt, aber als wir anfingen mit dem Gebetshaus hier, da waren wir in einem kleinen Elektroladen. Und zwei Leute kamen auf mich zu, das war so süß. Der erste hat gesagt, das ist so schön, ihr habt jetzt dieses Gebetshaus. Du, ich habe für euch Stühle, ich habe Sessel, weil wir hatten in unserem Wohnzimmer hatten wir so eine Sitzgarnitur, wir haben jetzt eine neue, aber ich würde euch die stiften, die alte, die ist eigentlich noch okay, wir haben jetzt einfach würden euch die schenken, für den Gebetsraum. Und habe ich gesagt, aha, interessant. Also für euer Wohnzimmer ist sie nicht gut genug, aber fürs Gebetshaus ist es gut genug. Interessant. Dann hat ein anderer gesagt, Johannes, bei uns im Jugendraum von der Gemeinde, wir hatten so eine Stereoanlage, das ist so eine Musikanlage, und wir haben jetzt eine neue, aber die alte ist auch noch okay und wir würden euch die gern spenden. Dann sage ich, alles interessant. Du sagst, für euren Jugendraum ist die Anlage zu schlecht, aber für Lobpreis Gottes ist es gut genug. Wir waren damals ein kleiner Elektroladen, aber ich habe ihnen gesagt, weißt du was, das ist echt lieb von dir, der Herr segne dein Herz, aber wir haben gerade eine neue Musikanlage für 12.000 Euro gekauft für den Raum und wir kaufen komplett neue Stühle, weil der Herr ist es wert. Und es war so ein bisschen so, okay, ein bisschen so komisch, aber es zeigt unsere Mentalität, wie wir anbeten. Wir beten wenig an, wir bringen lahme Opfer und wenn dann mal angebetet wird, ich sehe wenig Emotion. Okay? Es gibt die Christen, die haben Angst, wenn irgendjemand zu laut wird und rumschreit, come on, lieber Freund, ich gehe oft am Sonntag ins Fußballstadion. Wenn du irgendwo freudige Emotionen sehen willst, da ist sie. Und ich denke mir, warte mal, ihr schreit alle vor Freude, weil ein Ball in die richtige Richtung rennt. Also ist okay, ich schreie da auch mit und so. Alles wunderbar. Aber ich erlebe den Lobpreis von den Herrn, er ist steril, er ist langweilig, er ist kurz, er kostet nichts. Weißt du, dann sagen... Die Gottesdienste fangen um 10 an, weil es kannst du keinem zumuten, dass er um 8 aufsteht. Ach, das kannst du keinem zumuten, dass er um 8 aufsteht. Ist es so? Ist es so? Wenn du in Urlaub fährst, stehst du um 4 auf, weil du in Udine nicht im Stau stehen willst. Also, so, was? Ich verstehe es gerade gar nicht. Dann ist es Lobpreis und Anbetung, wo echt Emotionen nicht viel vorkommen dürfen. Auch ganz wichtig. Erkenntnis darf auch nicht viel vorkommen. Wenn es zu theologisch wird, ganz schwierig. Zu viele Strophen, ganz gefährlich. Zu komplexe Themen, dann verstehen es die Leute nicht mehr. Come on, es ist nicht immer wichtig, dass die Leute alles verstehen. Es ist die Anbetung des Herrn. Lass es uns doch nicht so billig machen. Und dann ist es aber auch, und das wundert auch niemanden, es ist dann auch Anbetung, die keinem Spaß macht. Weil was nichts kostet, ist auch nichts wert. Es ist wenig Freude und wenig Genuss da. Und ich glaub absolut, wenn der Herr was Neues in seinem Volk tut, das Erste, was er wiederherstellen muss, ist die Anbetung. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ohne Gebet, ohne wiederhergestellten Lobpreis kannst du alles andere in der Pfeife rauchen. Krise der Menschheit ist Krise der Anbetung und Krise der Kirche ist eine Gebetskrise. Und damit meine ich nicht nur, dass überhaupt gebetet wird, weil es gibt schon Leute, die beten, aber es ist dann oft erstaunlich, nur um mich selber kreisend, es ist erstaunlich niedrigschwellig, es kostet wenig, es hat wenig Beständigkeit, es hat wenig Opfergeist, es hat wenig Anspruch dran. Ihr Lieben, da wollen wir nicht bleiben.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und jetzt geht's weiter zur Theologie des Gebetes. Von und mit dem Publizisten und Gebetshausleiter Dr. Johannes Hartl aus Augsburg.
Nachdem wir uns jetzt das Schlechte angesehen haben oder das, wo wir nicht hinwollen, lass uns anschauen, wofür wir erschaffen sind. Deine Berufung im Leben als Mensch, noch bevor du für irgendwas anderes berufen bist, ist Gott anzubeten. Das ist deine tiefste Berufung. Was das Tolle an Berufung ist, dass wenn du sie findest, wirst du glücklich. Das Tolle an den Reifen ist, wenn das Auto mal checkt, das ist für die Autobahn gemacht, freut sich das Auto, oder ich weiß nicht, ob sich freut, aber das Ding läuft auf einmal. Und der Fisch denkt sich, wow, jetzt macht es mit den Kiemen und den Flossen mal richtig Sinn. Genau. Schau mal her, Epheser Kapitel 1 sagt Paulus, wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt. Deine Berufung, der Sinn deines Lebens, ist Lobpreis. Das ist der Grund, warum du diese Gehirnzellen im Kopf hast, die nachdenken können. Das ist der Grund, warum du Sachen schön finden kannst, weil du dich von Sachen faszinieren kannst. Deswegen kannst du träumen. Der Stein kann all das nicht. Wenn du nur ein Schimpanse bist, der zu fressen, saufen und Fortpflanzung gemacht wurde, dann hat all das keinen Sinn. Warum gibt's all das dann? Es macht genauso wenig Sinn wie das Auto an einem Rad, wenn das Rad an einem Auto, wenn es keine Straße gibt. Sinn deines Lebens ist Lobpreis. Deine Berufung ist es, Gott anzubeten, und diese deine Berufung wird niemals in alle Ewigkeit aufhören, wohingehend andere Berufungen aufhören werden. Manche Sachen wirst du in Ewigkeit sein, manche nicht. Wenn du Lehrer bist, du wirst in der Ewigkeit niemanden unterrichten, voraussichtlich. In der Ewigkeit wirst du nicht ankämpfen gegen das Böse in der Welt, Du wirst alles Mögliche nicht mehr tun, aber eine Berufung wirst du noch haben. Und das ist, Gott anzubeten. Und jetzt gibt's bei diesem Ding, wir sind erschaffen zum Lob seiner Herrlichkeit, gibt's so zwei komische Vorstellungen, die wir oft haben. Das eine ist, das ist so ein bisschen der Münchner im Himmel. Kennt ihr das? Das ist diese Vorstellung, das ist ja Stinkfahrt. Luja, sorry, da hängt man irgendwo rum. Also irgendwie so, okay, das ist meine Berufung, den ganzen Tag Gott anzubeten. Das ist die erste Vorstellung, die komisch ist. Und die zweite ist die, bisschen so wie, okay, ist Gott jetzt irgendwie so dieser Pascha, der es nötig hat, dass ihm ständig jemand huldigt? Und beide Sachen will ich mal durch eins entkräften, durch ein Bild entkräften. Und das ist eine Illustration, die ich seit Jahren verwende. Ich koche echt gerne, ja? Aber ich koche nicht so gern für mich selber, sondern ich koche dann gerne, wenn ich Leute einlade. Aber ich lade mir natürlich, also wenn ich aufkochen will, lade ich mir nur Leute ein, die auch gutes Essen wertschätzen. Wenn jemand sagt, laktoseintolerant, mag keine Fructose, möglichst wenig Fett, esse kein Salz und bin vegan, dann sage ich hier, großer Becher voll Eiswürfel für dich. Ja? Kriegst einen Strohhalm dazu und gut ist es. Wenn ich schön aufkochen will, ist es mein Anliegen, dass ich jemand nur mich rum hab, der das wertschätzen kann. Und zwar nicht, weil der mir was gibt, also du gibst mir nichts, wenn du bei mir zum Essen kommst, sondern das ist Ausdruck von meiner Freude. Einfach, weil ich gern koche. Jetzt bist du bei mir zum Essen und dir schmeckt das Essen und du sagst, oh, ist das gut. Du musst nicht sagen, oh, ist das gut, sondern es ist deine natürliche Reaktion, die angemessene, normalste Reaktion von der Welt, wenn das Essen gut ist. Es würde dich Überwindung kosten, das nicht sagen zu dürfen. Das ist ja komisch, weil du willst es sagen. Weißt du, was Schönes schön zu nennen, ist dein Bedürfnis. Ja, wenn du eine schöne Musik hörst, also wenn ich was Wunderbares sehe, ich muss sofort jemanden anrufen und das jemand schreiben, wow, oder ein Foto machen und irgendwo, weil ich will das mitteilen. Das ist jeder Künstler. Wenn du Geige spielen kannst, willst du irgendwann vorspielen. Wenn du tanzen kannst, willst du irgendwann vortanzen. Wenn du ein schönes neues Kleidungsstück hast, du ziehst es in der Regel nicht für dich alleine an, sondern wenn es jemand sehen kann, weil du es mitteilst. Das ist das Wesen von Schönheit. Und Gott ist in seinem Wesen sich verschenkende Schönheit. Er ist dieser Koch, der diese Ideen von Millionen von Gerichten, von Sonnenuntergängen, von dem Geruch von Maiglöckchen im Frühling, von dem Gefühl, das erste Mal barfuß durch regennasses Gras zu laufen, das Gefühl vom ersten Mal verliebt, das Gefühl von, wie Bruckner Symphonien klingen können und wie das Gefühl ist, auf Nussbaumholz zu gehen. Und all diese Vorstellungen hat Gott und Sonnenuntergänge am Meer und Kilimanjaro und Zebras und Dachse. All das hat Gott. Und das denkt er sich, das Einzige, was ich brauche, ist ein Wesen, das Augen und Ohren und Nase hat, das alles wahrzunehmen, weil er ist dieser Koch und er will sich verschenken. Und so erschafft er alles mit einem einzigen Ziel. Er braucht dich ja nicht. Gott ist in sich vollkommen. Er erschafft das einfach nur, weil er das mitteilen will. Einfach nur, dass du das genießen kannst und nachher sagen kannst, wow, schmeckt das gut. Du bist echt ein toller Koch. Und das nennt man Lobpreis. Lobpreis ist, das Schöne schön zu nennen. Und weißt du, was toll ist? Das Schöne schön zu nennen ist schön. Es macht Freude, jemandem ein Kompliment zu machen. Es macht Freude, nach dem Konzert zu dem Konzertmeister hinzugehen und zu sagen, es war fantastisch. Eigentlich gehört es zum Genuss dazu. Ist eigentlich entsetzlich, wenn du das nicht sagen darfst. Es war so schön. Danke für diesen schönen Abend. Das Ereignis des Schönen wird erst vollständig und fließt erst über im Dank. Und deswegen der Sinn deines Lebens ist Lobpreis, bedeutet, nur da wird es rund, nur da macht es Sinn, nur da wird es ganz. Nicht, weil Gott es nötig hätte, nicht, weil du dich dann schlecht fühlst und peitschen musst, sondern weil genau so Schönheit funktioniert. Der Sinn deines Lebens ist Lobpreis. Ich liebe es. Zitat aus den 60er Jahren, da hat sich die ganze Bischofswelt der katholischen Kirche getroffen im Zweiten Vatikanischen Konzil und die haben definiert in dem Dekret Gaudium et Spes, es ist unendlich tief, die sagen, der Mensch ist die auf Erden einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur und deswegen kann sie sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst an ihn vollkommen finden. Das heißt, es gibt nur einen Grund, warum es dich gibt. Und das ist der Grund, weil Gott dich wollte. Aber das heißt, du findest deinen Sinn nur, wenn du dich an deinem Schöpfer zurückschenkst. Das Auto wurde gebaut zum Fahren. Es findet seinen Sinn nur, wenn es Pferd, nicht wenn es Geranien anpflanzt am Lenkrad. Der Fisch ist zum Schwimmen gemacht und du bist gemacht. Nicht nur zu arbeiten, nicht nur dich fortzupflanzen und Computer zu spielen. Du bist gemacht zu staunen, du bist gemacht nachzudenken, du bist gemacht anzubeten, du bist gemacht zu danken. Und erst darin erfüllt sich dein Leben, erst dann macht es Sinn. Ihr Lieben, und im Lichte von alledem, ist es sowas von absolut komplett. Keine Frage, warum rund um die Uhr Gebet. Weißt du, natürlich bin ich nicht der Meinung, dass alle Gebetshäuser anfangen müssen. Aber mich verwundert, dass der Gedanke so ungewöhnlich ist. Also, es ist jetzt nicht mehr so, aber als wir anfingen im Gebetshaus, wurde ich das total oft gefragt. Warum muss es 24 Stunden sein? Reicht es nicht eine Stunde am Tag? Oder ist nicht besser ein bisschen weniger und dafür, wie auch immer, alles Mögliche? Und ich kann das verstehen, jetzt kommt das Aber das Eigenartige ist, dass wir bei anderen Dingen diese Frage nicht haben. Ja, gerade ist ein Tatütata vorbeigefahren, das fährt jetzt wahrscheinlich ins Krankenhaus oder in die Notaufnahme. Die Notaufnahme im Krankenhaus hat 24 Stunden offen. Ja, das ist nicht, dass die abends um 10 sagen, du, boah, das war ein langer Tag heute, jetzt chillen wir mal erstmal übers Wochenende. Weißt du, wenn mein Kind verletzt ist und ich fahre ins Krankenhaus, ist es mir komplett egal. Wenn der Doktor sagt, ich chill jetzt, wir machen abends um 10 zu, werde ich kein Verständnis haben. Und weißt du warum? Weil mir das Leben von meinem Kind wirklich wichtig ist. Ja? Jetzt hat aber nicht nur die Notaufnahme hat nachts offen, eigentlich hat unglaublich vieles nachts offen. Ja, natürlich hat die Feuerwehr nachts offen. Da muss jemand da sitzen und der wartet auf Anrufe. Und alles Mögliche hat nachts offen, Polizei auch. Und weißt du, warum wir überhaupt niemals sagen würden, das mit der Feuerwehr, es ist ein bisschen übertrieben, dass die nachts... Es ist ein bisschen übertrieben. Und es kostet so viel Geld. Was das Geld kostet, was man da Gutes machen könnte. Von dem, was die Feuerwehr... Weißt du, warum keiner damit ein Problem hat? Hier hast du die Antwort. Weißt du, warum? Weil dieses Ding was wert ist. Dieses Ding hier ist was wert. Das ist ein Haus. Und wenn das Haus abbrennt, wird ein Wert vernichtet, nämlich der materielle Wert von dem Haus. Und weil es dein Wert, dein Haus sein könnte, deswegen findest du es gut, dass es eine Feuerwehr gibt. Und weil dein Kind einen Wert hat, du willst nicht, dass das Kind krank ist oder stirbt, deswegen findest du es absolut gerechtfertigt, dass nachts jemand aufbleibt, um sich um dein Kind zu kümmern. Aber das ist genau der Grund. Mittlerweile gibt es sogar Sachen, die für deutlich weniger Wert auch nachts offen haben. Zum Beispiel, wenn du nachts um 4 Anlass hast zu fürchten, eines grausamen Hungertodes sterben zu müssen, lo and behold, erhebe den Blick und verzweifle nicht, das goldene M ist nicht fern. Du kannst dir einen Burger kaufen. Schau mal, an all diesen Sachen nehmen wir keinen Anstoß, und ich sage auch nicht, dass sie schlecht sind, ich habe auch schon oft gegessen nachts, an all dem nehmen wir keinen Anstoß, auch an der Feuerwehr nehmen wir keinen Anstoß. Und weißt du warum? Ja, weil es Dinge sind, die halt uns Menschen dienen. Und weil für uns Menschen ein Wert dahinter steht, nämlich der Wert, naja, nicht hungern zu müssen nachts, der Wert, dass das Haus nicht abbrennt. Ihr Lieben, es gibt einen Wert im Universum, der unendlich größer ist als selbst der Wert des menschlichen Lebens, der Wert jeden Hauses, der Wert von allem. Und weißt du, was dieser Wert ist? Es ist der Wert von Gottes Ehre, von Gottes Herrlichkeit. Der Wert davon, dass, schau mal, was ist biblisch Ehre? Ehre, Herrlichkeit, das heißt im Hebräischen Kavod. Kavod ist Gewicht. Kavod ist, das hier ist Heuschrecke und das hier ist Kavod. Das ist Gewicht. Und ich möchte heute Abend durch diesen Vortrag, dass in euch dieses Gewicht, dass in eure Seele dieses Gewicht eingebaut wird von Herrlichkeit Gottes.
Willkommen zurück im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, wo jetzt der Publizist und Gebetshausleiter Dr. Johannes Hartl aus Augsburg fortfährt mit seinem Vortrag unter dem Titel Die Theologie des Gebetes.
Ich habe den Eindruck, was uns Menschen oft fehlt, ist wie so ein Gewicht. Wir sind wie so ein kleines Schifflein, das hin und her geworfen wird auf den Wellen, und wir brauchen dieses Gewicht. Und unsere Theologie und unsere Kirchen brauchen wieder das Gewicht in diesem ganzen Kasperltheater, in dieser Clownerie von, der hat aber das gesagt und das mögen die anderen aber nicht. Und was meint der? Es ist egal. Es gibt einen Wert, der unendlich erhaben ist über dem. Und der heißt, der Herr ist es wert, angebetet zu werden. Alle Schöpfung ist zu seiner Ehre. Sie ist nicht, um uns zu bespaßen. Sie ist nicht, dass wir nachher demokratisch abstimmen können, ob ich da jetzt innerlich mit kann oder nicht. Es ist alles zu seiner Ehre. Und was nicht zu Gottes Ehre ist, ist belanglos, spielt metaphysisch keine Rolle, weil es in sich nichts ist. Es ist nichtig. Die Götzen im Alten Testament heißen im Hebräisch sogar die Nichtse. Die Nichtse ist nichts dahinter. Und es gibt einen objektiven Wert, um den der Herr selber besorgt ist, weil er real das Wichtigste ist. Gott ist besorgt um seine eigene Ehre. Wenn du besorgt bist um deine Ehre, nennt man das Arroganz. Weißt du warum? Weil deine eigene Ehre nicht so groß ist. Meine auch nicht. Aber wenn Gott besorgt ist um seine eigene Ehre, nennt man das Wahrheit. Weil er objektiv das Einzige ist, was ewig und unendlich Gewicht hat. Und ich möchte heute, wie es mit mir passiert ist vor vielen Jahren, in euch hineininstallieren oder versuchen, was mitzuteilen von dieser überwältigenden Realität, dass Gott es wert ist, um seiner selbst willen angebetet zu werden. Nicht nur, weil er dann was für uns tut, nicht nur, weil Anbetung dazugehört. Das ist die Mitte von überhaupt allem. Wenn du die Frage in deinem Leben nicht geklärt hast, wen betest du an und wie, dann ist dein ganzes Leben noch so im Wagen wie ein Auto, das noch nicht rausgefunden hat, warum es diese Gummiteile hat. Du bist erschaffen dafür. Es ist nicht ein Teil von vielen, es ist der wichtigste Teil. Es ist der Mittelpunktteil. Wenn das nicht da ist, kannst du alles andere hintanstellen. Wenn in einer Kirche, wenn in einer Gemeinde das nicht klar ist, wen beten wir an und wie? Weißt du, wir stellen 1000 Fragen, wenn wir anbeten, keine Ahnung, was denkt der und was denkt der. Die Frage, die wir nicht stellen, ist, wie will denn er angebetet werden? Wer ist er und welche Reaktion erwartet er von uns, seinem Geschöpf? Wir stellen die Frage, wie fühlen die jungen Mütter mit Kindern sich wohl im Gottesdienst? Wie fühlen die Teenager sich wohl? Wie fühlen die Senioren mit der Induktionsschleife sich wohl? Das ist alles okay, darfst du alles fragen, aber ich habe eine andere Frage. Fühlt Gott sich wohl in unseren Gemeinden? Wenn er nach von oben runterschaut, empfindet er das als Lobpreis oder sagt er einfach nur, ihr singt Lieder? Ihr Lieben, das ist die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist die nach Gott. Gottes Ehre ist dieses ultimative Gewicht, was diese ganze Erde überhaupt erst wieder in ihre Umlaufbahn zurückbringt. Anbetung ist die Ordnung der Realität. Erst in der Anbetung kommt Realität in das Ganze. Alles andere ist Nebel, alles andere ist da irgendwo rumkreisen. Ihr Lieben, stell dir vor, einer von denen hier oder eine Gruppe von Leuten von denen hier entscheidet sich auszubrechen aus diesem ganzen Theater. Ah, ist es nicht fantastisch? Was passiert, wenn eine kleine Gruppe von Leuten hier sagt, wir machen dieses Spiel nicht mehr mit? Es gibt ein lateinisches Wort, das heißt, eine Umdrehung nicht mehr mitmachen, sondern sie umkehren. Wie heißt das Wort? Genau, Revolution. Die Anbeter sind die ultimativen Revoluzer. Gott anzubeten ist die ultimative Rebellion gegen das System. Ich mag den Satz, ich schreibe den mal hin. Ultimative Rebellion gegen das System. Und mit dem System ist einfach gemeint, diese innerweltliche, verdunkelte, vernebelte Sache mit Kreisen um sich selbst. Ihr Lieben, die zum Gebet gefalteten Hände, die niederknienden Knie, der in der Anbetung versunkene Mensch, das sind die Gesten der existenziellsten und metaphysischsten Rebellion und Revolution gegen all das da draußen. Es ist der radikalste und freiste Akt, den ein Geschöpf tun kann. Es ist der Ausbruch aus diesen Kreisen um uns, aus diesem Vernebeln. Deswegen ist es der wichtigste und der zentralste Akt und deswegen ist es der umkämpfteste Akt. Weil es einen Widersacher gibt, der genau davor so viel Angst hat. Und deswegen ist es immer umkämpft. Deswegen ist die Kirche, sind die Christen immer in Gefahr, das aus dem Blick zu verlieren. Weil hier die Antwort ist, weil hier die Revolution beginnt, weil hier der Siegesschrei beginnt, weil hier der Ausbruch beginnt. Weil hier die Tür ist, weil hier der Ausweg aus der Matrix ist, weil hier die rote Tablette ist, die Neo schluckt und auf einmal klar sieht, dass das hier nur Fake ist und das Realität. Falls du Matrix 1 nicht gesehen hast, kleiner Filmtipp im Vorbeigehen. Das ist die absolute Avantgarde. Das sind diejenigen, die komplettes Spiel nicht mitspielen, die clean geworden sind, die ausbrechen aus dem System. Willst du Teil der Revolution sein? Auf die Gefahr hin, ein Alien auf diesem Planeten, aber in der absoluten Realität verankert sein. Ich glaube, dass es eine Zeit ist, auf die zutrifft. Wie im Buch Haggai es heißt, die Referenz hier stimmt nicht, es muss hier stehen, Haggai 1,14. Und der Herr weckte den Geist des Statthalters von Juda, Zerubbabel, des Sohnes Shealtiels, und den Geist des Hohenpriesters Jeschua, des Sohnes des Jozadak, und den Geist all derer, die vom Volk noch übrig geblieben waren, so dass sie kamen und die Arbeit am Tempel ihres Gottes, des Herrn der Heere, aufnahmen. Als das Volk in Trümmern lag, unter der Herrschaft Babylons, die Tore verbrannt, die Mauern eingerissen, versklavt, erweckt der Herr den Geist von ein paar, die sagen, auf, wir bauen das Haus des Herrn wieder auf. Und ich frage, wo sind jene heute, deren Geist vom Herrn bewegt ist, zu sagen, vieles liegt in Trümmern und vieles gibt's zu tun und tausend Sachen werden wichtig. Aber es ist Unrecht, dass das Haus des Herrn da niederliegt. Damit sage ich nicht, dass du unserem Gebetshaus beitreten musst oder eins gründen musst. Egal wo du stehst, die Tore der Stadt des Herrn sind überall eingerissen. Die Mauern sind überall verbrannt. Die Tempel sind überall zerbrochen, wo du hinschaust. Und wir haben Markthallen draus gemacht. Das ist das einzige Mal, wo Jesus wirklich sauer wurde. Und es ist das einzige Mal, dass die Bibel berichtet, dass Jesus mit seinen Händen was hergestellt hat. Und weißt du, was es war? Eine Peitsche. Jesus macht sich eine Peitsche aus Stricken, schmeißt die Händler raus. Die Jünger haben gesagt, wow, der geht so ab. Und haben sie gesagt, das Einzige, womit wir das in Verbindung bringen, ist diese Bibelstelle, der Eifer für dein Haus hat mich verzehrt. Wo sind heute jene, die der Herr verzehren kann mit dem Eifer für den Ort, wo er wohnt, den Eifer für sein Haus? Das war ein Thema, wo Jesus nicht mehr sanft war, sondern wo er wütend wurde. Ob sein Haus ein Haus des Gebetes ist oder nicht. Ihr Lieben, vor allem anderen muss die Kirche ein Haus des Gebetes sein. Vor allem anderen bist du als Christ berufen, ein Priester zu sein vor deinem Gott. Vor deiner Berufung für Menschen als Ehefrau, als Lehrer, als Krankenschwester, als Manager, als Evangelist, was auch immer du Gutes tust, Menschen hilfst. Vor alledem ist deine Berufung vor Gott, die du in Ewigkeit nicht einbüßen wirst. Du bist gesetzt für den Herrn. In Ewigkeit als Priester, weißt du das? Hast du angefangen, einzutreten in diese Berufung? Ihr Lieben, es gibt ein Zentrum von allem. Und dieses Zentrum ist Gott. Und es gibt eine Reaktion darauf, die angemessen, logisch, sinnvoll und absolut in jeder Hinsicht heilbringend ist. Und das ist, diesen Gott anzubeten. Come on, ob wir Tag und Nacht anbeten müssen? Müssen wir überhaupt nicht. Ich sag, hey, du fragst, warum wir 24 Stunden am Tag anbeten? Einfache Antwort, weil 25 nicht geht. Alles, was uns ultimativ wichtig ist, machen wir Tag und Nacht. Mir ist es wirklich wichtig, dass die Krankenhäuser Tag und Nacht offen haben. Ist ganz klar. Wir haben kein Verständnis, dass es nur Teilzeitkrankenhaus ist, wenn es wirklich wichtig ist. Vielleicht bei so einer Reha, wo es nicht um Leben und Tod geht. Also sobald es um Leben und Tod geht, alles, die Militärbasis, Tag und Nacht bewacht. Alles, was von oberster Wichtigkeit ist, ist Tag und Nacht. Und wir Christen, hey, McDonald's hat Tag und Nacht offen, die Tankstelle hat Tag und Nacht offen, die einzigen, die nur eine Stunde die Woche aufmachen, sind die Christen. Weil sie nicht so wichtig und für die jungen Familien darf es auch nicht früher sein als 10. Ich habe auch eine junge Familie, wir stehen auch spät auf, aber die Denkweise ist höchst eigenartig. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass der Herr was Neues aufbaut. Ich glaube, dass unsere Vorstellung von dem, wie Kirche eigentlich funktioniert, sehr, sehr, sehr defizitär ist. Sehr zu gering. Wir werden es die nächsten Folgen dieser Serie noch genauer anschauen. Ich glaube, es ist an der Zeit für eine völlig neue, radikale, leidenschaftliche, von Hingabe durchdrungene Form und einen Lebensstil von Anbetung. Das ist das, zu dem wir berufen sind. Tag und Nacht unaufhörlich ist er tatsächlich würdig allen Lobes. Und nicht nur, dass McDonald's offen hat. Er ist würdig. Schau, es ist ein Unrecht, wenn Gott nicht geehrt wird. Das ist ein Unrecht. Es ist nicht nur so, es wäre schön. Nein, es ist ein Unrecht. Es ist ein Unrecht, dass MTV die ganze Nacht durch Musik spielt und McDonald's die ganze Nacht durch offen hat, aber die Christen sagen, nee, jetzt irgendwie die Nacht durch zu beten, ist ein bisschen radikal. Weißt du, warum wir ein Problem mit 24-Stunden-Gebet haben? Weil wir schon 24 Stunden Gottesdienst betreiben. Und es ist genau dieser Gottesdienst. Wenn es um den Menschen geht, findet es kein Mensch komisch, dass du nachts aufbleibst, dass du 24 Stunden was machst. Ich habe noch nie einen Christ protestieren gehört. Ich finde schlecht, dass die Fernsehsender nachts senden. Nein, weil du denkst, da irgendjemand schaut's an und für irgendjemanden ist es okay. Ihr Lieben, wir sind erschaffen für einen viel, viel, viel höheren Gottesdienst. Und ich glaube an vieles, was der Herr tun will, auch in unserer Zeit. An Erweckung, an Wiederherstellung. Aber wenn der Herr sein Volk wiederherstellt, beginnt er beim Tempel. Wenn der Herr Jerusalem aufbaut, beginnt er bei der Mauer, er stellt Wächter auf die Mauer, und beim Tempel, wo die Sänger und die Leviten eingesetzt werden.
Mit diesen Worten endet der erste Teil des Vortrages mit dem Titel »Die Theologie des Gebetes« von dem Publizisten und Gebetshausleiter Dr. Johannes Hartl aus Augsburg, dem wir herzlich für diesen Vortrag danken. Die weiteren hörenswerten Vortragsteile und noch mehr Material von Dr. Hartl erhalten Sie auf gebetshaus.org. Auch Ihnen sei herzlich fürs Einschalten und für Ihr Interesse gedankt. Und wenn Sie möchten, können Sie diese Sendung gerne als Podcast herunterladen auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und auch im Skill von Alexa. Ab Montag können Sie auch eine CD von dieser Sendung bestellen unter folgender Rufnummer 08328 921 120. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte folgende Nummer 0049 8328 921 120. Die Bestellung ist für Sie kostenfrei, wobei wir uns über eine kleine Spende sehr freuen würden. Wenn wir schon beim Thema Spenden sind, auch noch ein herzlicher Dank für Ihre zahlreiche Unterstützung, ohne die wir unsere Sendungen nicht produzieren könnten. Für Sie war in München Leon Bichler am Mikrofon, und bleiben Sie doch jetzt auch noch dran und beten Sie mit uns um 15 Uhr mit beim Gebet zur Todesstunde des Herrn mit Barmherzigkeitsrosenkranz. Alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.